Unser großer Gott, dich wollen wir loben und anbeten und deinen Namen groß machen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier in Ruhe und Frieden zusammen sein dürfen, um dein Wort zu hören. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist unsere Herzen jetzt weit aufschließt, dass wir aufnahmebereit sind, dass wir offene Ohren und offene Herzen haben, um dein Wort zu verstehen, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Segne Hubert in der Verkündigung. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und alles durch dich regiert wird. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Im Namen Jesu. Amen.
Ich gehe nicht gerne spazieren. Also, diesen inneren Schweinhund zu überwinden, ist bei mir unglaublich ausgeprägt. Aber meine Frau möchte ab und zu spazieren gehen. Und damit ich da nicht mit hängender Zimt mitgehe, nehme ich in der Regel mir ein Buch mit. In der Größe hier. Und wir lesen dann gemeint, das heißt, ich lese während des Spazierganges und dann reden wir anschließend über das, was wir da gelesen haben. Wo wir spazieren gehen, fällt mir dann nicht mal so sehr auf. Inzwischen gehen wir mit Rollatoren spazieren. Dann habe ich dieses, oder egal welches Buch, auf dem Sitz ist Riemen, damit wir den zusammenklappen können. Da stecke ich das drunter und unterwegs, und das ist das Schöne an Rollatoren, da ist immer die Bank mit. Wir setzen uns dann irgendwo hin und dann lesen wir da ein Teil aus einem Buch und reden dann im Sitzen darüber. Und aus diesem Buch hier möchte ich einiges an euch weitergeben. Und zwar heißt das Entdeckungen in der Einsamkeit. Dieses dritte Kapitel heißt Ein neuer Eigentümer. Wer sich offene Augen wünscht, um eine neue Wirklichkeit zu entdecken, erwartet eine besondere Therapie. Er ist der Meinung, dass zu einer neuen Wirklichkeit auch ein neuer Weg gehört. Deshalb ist er bereit, auch die ausgefallensten Anweisungen zu befolgen. Aber bei Gott werden solche Erwartungen meist enttäuscht. Ich musste zuerst lernen, dass er mir nicht sensationelle Neuigkeiten eröffnete, sondern mich im Gegenteil auf die alten biblischen Wahrheiten stieß. Dazu gehörte für mich zunächst einmal, dass ein Christ ein Eigentum Jesu ist. Mag sein, dass das nun einigen zu simpel klingt, da es doch ohnehin klar ist. Aber das ist es absolut nicht. Es gehört zwar zu den grundlegenden Wahrheiten des Neuen Testaments, dass Christsein Auslieferung an Jesus Christus bedeutet. Aber die Frage bleibt doch, ob wir diese Auslieferung im alltäglichen Leben realisieren. Kann es sein, dass wir zwar für eine biblische Verkündigung kämpfen, dabei aber das biblisch orientierte Leben aus den Augen verlieren? Jesus will nicht nur unsere Lehre, er will auch unser Leben. Er warnt uns sogar vor dem Gebrauch frommer Vokabeln, wenn unser Leben ihnen widerspricht. Nachzulesen in Lukas 6, Vers 46. Gerade die alten und vertrauten Wahrheiten sind es, die wir in der Praxis so leicht übersehen. Wir sind so sehr von ihrer Richtigkeit überzeugt, dass wir nicht einmal merken, wie wir uns nach anderen Prinzipien ausrichten. Ich erlebte, wie Gott meine Bitte um geöffnete Augen unterbrach und mir die Frage stellte: Gehörst du mir wirklich? Dabei gab er sich nicht mit einer schnellen und alles umfassenden Antwort zufrieden. Er rückte Bibelstellen in mein Bewusstsein, die ins Detail gingen. Da schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, dass Christen nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Lebe ich für Christus? An einer anderen Stelle schreibt er, dass wir zwar dem Gesetz gestorben sind, nun aber einem anderen gehören, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, nach Römer 7, Vers 4. War mir das im Alltag bewusst, dass ich ihm gehöre? Ist das in unserem Gedächtnis drin? Wir gehören Gott. Den Vers 8 aus dem 14. Kapitel des Römerbriefes haben wir zu einem beliebten Beerdigungstext gemacht. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Aber das Wort richtet sich an lebende Menschen. Christen gehören im Leben und sterben Christus. Er ist der Herr. Das sollen wir nicht nur wissen, wir sollen es auch leben. Deshalb schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1, gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Praktischer geht es nicht. Vor diesem Text habe ich in meinem Leben immer irgendwie Bammel gehabt. Er erschien mir früher so absolut, begebt eure Leiber als ein Opfer hin. Ich habe immer gedacht, musste alles aufgeben. Selbst unser Körper ist eingeschlossen. Wir gehören ganz Gott. Er ist der Eigentümer. Er verfügt über uns. Und da Christen keine Marionetten Gottes sind, sondern Persönlichkeiten, die er lieb hat, wartet er darauf, dass wir ihn wieder lieben und uns ihm aus Liebe zur Verfügung stellen. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Es war schon lange mein Wunsch, Jesus Christus wirklich lieb zu haben. Ich weiß noch, wie mich die Frage von Jesus an Petrus einmal traf. Hast du mich lieb? Aber nun machte mir der Geist Gottes bewusst, dass meine Liebe zu Jesus sich nicht in Worten erschöpfen darf. Sie findet in der Auslieferung an ihn ihre Erfüllung. Alle, darf ich das als Christ fragen, schlagen dieser Liebe ins Gesicht. Christen, die so fragen, gleichen einem Ehepartner, der ständig die Grenze zur Untreue auslotet. Wenn ich Jesus Christus liebe, dann will ich ihm auch gehören. Aber wie leicht schreibt sich das? Ist es nicht bei allem guten Willen viel schwerer, als wir meinen? Werden nicht selbst unsere frommen Aktionen sehr schnell zu eigensüchtigen Leistungen? Ich denke an die Tempelreinigung Jesu. Die Geldwechsler und Tierverkäufer hatten gute Gründe für ihren Aufenthalt im Hause Gottes. Sie dienten frommen Zwecken. Aber Jesus trieb sie alle hinaus. Sie hatten nicht die Ehre Gottes im Sinn, sondern ihren eigenen Profit. Was habe ich im Sinn? Was will ich erreichen? Wo liegen meine Motive? Es war für mich erschreckend zu sehen, wie viel gut gemeinte Einsätze nicht Jesus, sondern mir galten. Fast immer waren die Beweggründe gut getarnt, aber die Frage Jesu vertrug keine Tarnung. Sie deckt alles auf. Das passierte auf langen Spaziergängen durch die Dünen. Auf einem kleinen Block hatte ich mir die Bibelstellen notiert, die mir wichtig wurden. Ich nahm mir Zeit, sie Wort für Wort zu durchdenken und mit Jesus darüber zu reden. Dabei erfuhr ich etwas von der ungeheuren Leuchtkraft des Wortes Gottes. Wie Röntgenstrahlen durchdrangen sie die fromme Welt meiner Gedanken, Termine und Aktionen. Mir fiel ein Erlebnis in Berlin ein. An der Straße unter den Linden steht der Berliner Dom. Dort hatte ich einmal im Mauerwerk über dem Hauptportal ein altes Wort entdeckt. Es war kaum lesbar. Soli Deo Gloria stand da. Gott allein die Ehre. Das alte Bauwerk wurde zur Zeit restauriert. Vor dem Dom standen Baracken der Bauarbeiter und an dem Zaun waren große Schaukästen angebracht, in denen die Arbeiter gerühmt wurden, die sich besonders tatkräftig eingesetzt hatten. Sie hatten mehr geleistet, als der Plan vorschrieb. Einige von ihnen waren sogar mit einem Foto vertreten. Ich stand davor und dachte darüber nach. Oben verwittert und kaum lesbar: Soli Deo Gloria. Unten groß und gut sichtbar: die Ehrung der Bauarbeiter. War das nicht ein Bild für mein Leben? Gehörte die Ehrung Gottes nicht auch zur theoretischen Fassade und meine persönliche Ehre zur praktischen Wirklichkeit meines Lebens? Das alles machte mir Gott bewusst. Aber genügte das? Hatte ich mich nicht schon zigmal Jesus Christus ganz zur Verfügung gestellt? Und doch machte ich immer wieder Rückzieher. Oft hatte ich den Eindruck, dass mich nur mein Optimismus über Wasser hielt. Ich begann immer neu in der Hoffnung, dass es jetzt anders würde. Und ich tröstete mich damit, dass Gott viel größer ist als mein Versagen und dass meine Gnade täglich neu für mich da sei. Ich bin übrigens bis heute überzeugt, dass dieser Trost gilt und dass wir ihn täglich in Anspruch nehmen dürfen. Und doch öffnete Jesus mir durch seinen Geist nun eine neue Perspektive. Richtig bewusst wurde mir das erst eines Nachts. Ich konnte nicht schlafen. Da ich aufmerksam das holländische Rundfunkprogramm studierte und fasziniert war von den Möglichkeiten, die holländische Christen in diesem Medium haben, wusste ich, dass das Nachtprogramm zu diesem Zeitpunkt vom evangelischen Rundfunk gestaltet wurde. Ich schaltete also das Gerät ein und hörte ein Lied von Ellie und Rickert, einem holländischen Duo, das meist in Kaffeebars das Evangelium musikalisch weitergibt. Die beiden stellten das Themalied ihrer neuen Langspielplatte vor. Darin wiederholte sich vor allem ein Satz: Jesus ist alles in allem. Dieser Satz ging mir unter die Haut. Er traf mein Herz. Ich schlug die Bibel auf und las Kolosser 1, 25 bis 27. Paulus spricht hier von einem Geheimnis, das seit Urzeiten verborgen war, nun aber enthüllt ist, nämlich Christus in euch. Im nächsten Kapitel schreibt er, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. In Vers 8 warnt er die Glaubenden vor der Verführung durch Menschen, welche Philosophien, aber nicht das Evangelium verkünden. Ihr Kennzeichen Sie gründen sich auf menschliche Überlieferung und die Mächte dieser Welt, nicht aber auf Christus. Und dann folgt die ungeheure Aussage, dass in Christus die ganze Fülle Gottes wohnt und dass wir, wenn wir in Christus sind, an dieser Fülle teilhaben. Begreifen wir überhaupt, was das heißt? Ich hatte es gewusst, aber noch nicht wirklich begriffen. Es kam auch nicht zu einer punktuellen neuen Erfahrung bei mir, aber durch die neue Blickrichtung geschah etwas ganz Wesentliches in meinem Leben. Bisher hatte ich bei dem Stichwort Hingabe an Christus mich und meine Anstrengungen im Blick gehabt. Nun lernte ich auch in dieser Sache auf Christus zu sehen. Er ist buchstäblich alles in allem. Nicht einmal den Glauben hätte ich, wenn er ihn mir nicht geschenkt hätte. Er ist der Begründer und Vollender meines Glaubens. Nicht ich habe zuerst mit ihm begonnen, sondern er mit mir. Und selbst da, wo der Philipperbrief seine Leser ermahnt, mit Furcht und Zittern um das Heil bemüht zu sein, heißt es im nächsten Satz: Denn Gott ist es, der in euch das Wollen wie das Vollbringen wirkt. Also, Wegsehen von mir und Aufsehen auf Jesus. Das ist der Schlüssel zur Hingabe. Alles andere ist von einem anderen. Auch das Gute ist nicht gut ohne Christus. Im ersten Moment habe ich den Satz gar nicht verstanden. Die Raffinesse und Hinterlist des Satans übersteigt all unsere Vorstellung. Wem er nicht mit offensichtlicher Sünde beikommen kann, den verführt er durch eigenwillige Frömmigkeitsbemühungen. Das sieht dann sehr geistlich aus und ist es auch durchaus so gemeint, aber es trifft nicht den Kern. Es lässt die eigentliche Kraft außer Acht und führt meist zu einer alles verurteilenden Gesetzlichkeit. Durch Jesus Christus haben wir nicht nur Gerechtigkeit und Erlösung bekommen, er ist auch unsere Heilung. Oder Heiligung. Um das zu verstehen, müssen wir sehr sorgfältig vorgehen. Das Dickicht unseres frommen Bemühens ist nur schwer zu durchschauen. Mir half dabei ein Bild von Watchman Nee. Er warnt davor, Jesus zum Großhändler zu machen. Dabei vergleicht er den Christen mit einem Geschäftsmann, der seine Kundschaft mit Ware zu versorgen hat. Er greift ins Regal und liefert aus, was gewünscht wird. Aber eines Tages geht ihm die Liebe aus. Das Regal ist leer, was nun? Ein Kunde steht im Laden, den dieser Geschäftsmann nicht ausstehen kann. Er kann ihn nicht lieb haben. Also ruft er Jesus an und bittet ihn um Liebe für diesen Mensch. Ist das nicht gut? Ist das nicht richtig und geistlich? Watchman Nee warnt davor, Jesus wird auf diese Weise zum Lieferanten gemacht. Er liefert aus und wir bleiben unsere eigenen Chefs. Biblische Heiligung sieht anders aus. Da heilt sich Jesus für uns, damit wir geheiligt sind, nachzulesen in Johannes 17, Vers 19. Und wir sind geheiligt, wenn wir ihm gehören. Wenn sein Geist in uns wohnt und uns von Augenblick zu Augenblick gestalten kann, wird unser Leben Frucht bringen. Auch die Liebe gehört dazu. Nur so wird unser Regal nicht leer sein. Jesus Christus ist alles in allem. Ist er das wirklich? Er will nicht nur die Nummer eins sein. Ich halte eine Verkündigung für unbiblisch, die betont, dass Jesus Christus den ersten Platz in unserem Leben beansprucht. Habe ich übrigens bis heute immer gedacht. Der beansprucht den ersten Platz. Ranglisten werden dieser Wahrheit aber nicht gerecht. Alles in allem ist viel mehr. Was ich auch denke, was ich auch sage oder tue, alles soll in Christus sein. Selbst meine fromme Anstrengung soll ihm gehören. Dieser Punkt ist mir so wichtig und nahm in meiner damaligen Phase einen so großen Platz ein. Die Hände im Schoß. Einige Tage war ich nun schon an der Küste. Ich genoss das sonnige, wenn auch kalte Winterwetter. Jeden Tag ging ich viele Kilometer durch die Dünen. Alte Lieder fielen mir ein, die ich unterwegs sang, auch neue Lieder entstanden. Ich fühlte, wie ich zur Ruhe kam und es lernte, abzuschalten, ohne zu verdrängen. Aber eines Morgens wachte ich gegen 5 Uhr auf. Ich war wieder von alten Sorgen umgeben. Ich machte mir bewusst, wie viel ich an den vergangenen Tagen mit Jesus erlebt hatte. Aber das half mir nichts. Im Gegenteil, ich zweifelte daran, dass dadurch mein normales Leben anders würde. War das hier nicht eine außergewöhnliche Erfahrung in einer außergewöhnlichen Umgebung? Würde sie zu Hause nicht wieder sehr schnell von meinem alltäglichen Leben verdrängt werden? Ich hatte mir vorgenommen, wenn ich nicht schlafen konnte, in der Bibel zu lesen, also schlug ich sie auf und geriet dabei an das Matthäusevangelium. Dabei sprang mir die Stelle in Kapitel 15, Vers 28 in die Augen. Dort lobt Jesus den großen Glauben einer Frau und sagt zu ihr: Dir geschehe, wie du willst. In der angegebenen Parallelstelle Matthäus 8, Vers 13 las ich: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dieser Satz hatte mich schon auf einem Strandspaziergang beschäftigt. Hellhörig geworden, begann ich nun das Matthäusevangelium von Kapitel 1 an zu lesen. Bei dem alttestamentlichen Zitat in Vers 23 schlug ich die Originalstelle, Jesaja 7, Vers 14, auf. Um auch diesen Vers im Zusammenhang des ganzen Abschnittes zu sehen, begann ich mit Vers 1. Als ich dann zu Vers 9 kam, war ich wieder beim Thema Glaube. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das traf das nicht meine augenblickliche Situation? Ich machte mir sorgenvolle Gedanken im Blick auf die Zukunft. Und Gott sagte zu mir: Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Damit es nun kein Missverständnis gibt, muss ich betonen, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die mit der Messerspitze die Bibel aufschlagen, um ein Wort für ihre Lage zu finden. Gerade deshalb bemühe ich mich ja, den jeweiligen Text Zusammenhang zu erfassen. Aber mit dem Thema Glaube war es eigentümlich. Die Wanderung durch die Bibel endete nicht im 7. Kapitel des Propheten Jesaja, sondern ging weiter zur nächsten Parallelstelle in 2. Chronik 20,20. Dort begegnet mir nun eine gefährliche Situation. Die Moabiter und Ammoniter und Meoniter rückten vor, um gegen Juda zu kämpfen. Boten kündigten dem König Josaphat die großen feindlichen Truppenbewegungen an. Seine Reaktion: Er hatte Angst. Wie gut verstand ich ihn. Meine feindlichen Truppen waren anderer Art, aber die Furcht war die gleiche. Was unternahm Josaphat? Er betete: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. In uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das uns angreift. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen auf dich. Der biblische Berichterstatter schreibt dann, dass der Geist des Herrn in die Gemeinde kam und durch Jahasiel einen Leviten sagen ließ: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Das alles gipfelt dann in Vers 20. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. In diesem Abschnitt lernte ich also, was Glaube ist. Auf die Kurzformel von Vers 15 gebracht, hieß das: Nicht ich kämpfe, sondern Gott. Wenn ich dieser Tatsache vertraue, oder genauer, wenn ich mich diesem kämpfenden Gott anvertraue, glaube ich. Das ist Glauben. Glaube ist also nicht Leistung, sondern vertrauensvolles Ruhen in Gott. Glaube rechnet zunächst einmal mit der unbegrenzten Macht Gottes. Der Hebräerbrief definiert Glaube als ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Da kommen zwei Blinde zu Jesus. Sie rufen: Sohn Davids, erbarme dich über uns. Jesus fragt sie: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und sie antworteten: Ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sagt: Euch geschehe nach eurem Glauben. Jeder, der die Evangelien kennt, weiß, dass das nicht die Ausnahme ist. Der Glaube ist der Schlüssel zum heilenden Handeln Jesu. Aber was heißt das nun für uns? Setzt der Glaube unser Handeln voraus? Im Gegenteil. Eigenmächtiges Handeln ist der Todfeind des Glaubens. Deshalb steht über diesem Kapitel: Leg deine Hände in den Schoß. Dabei liegt die Betonung auf deine. Wir sind so sehr auf unser Handeln fixiert, dass wir auch im Bereich des Glaubens meinen, darauf komme es an. Doch das stimmt nicht. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, nur das Handeln Gottes ist entscheidend. Und sein Handeln richtet sich nach unserem Glauben. Manche Menschen erleben deshalb nichts von der Kraft Gottes, weil sie mit ihren scheinbar guten Taten das Handeln Gottes blockieren. Ich auch im ersten Moment nicht verstanden. Ich will es noch einmal deutlich sagen. Nicht nur die bösen Taten sind Sünde, sondern auch gute Taten, die nicht aus dem Glauben geboren werden. Gott verbrüdert sich nicht mit unseren guten Werken. Alle Gebete um die Hilfe Gottes sollten sehr genau besehen werden. Wenn wir selbst die Aktivisten sind, die ab und zu von Gott Hilfe erwarten, wenn unsere Kraft nicht ausreicht, wird Gott seine Hilfe verweigern. Das war für mich nicht einfach.
Ist er nicht manchmal so groß wie ein Postposten?
Denn damit machen wir ihn zum Lieferanten und bleiben selbst in der Chefposition. Es dauerte lange, bis ich das einsah. Das war bei mir genau das Gleiche. Oft ertappte ich mich wieder bei dem Gedanken: Peter, du bist der Macher, aber Gott wird dir schon unter die Arme greifen. Sagen wir das nicht des Öfteren? Wie falsch war dieses Denken. Deshalb musste mit mir Jesus meine Ohnmacht zeigen, das Bewusstsein meiner eigenen Ohnmacht war die entscheidende Voraussetzung für die Entfaltung seiner Macht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagte Jesus seinen Jüngern. Paulus machte die Erfahrung, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Sicher, ich kannte diese Bibelverse, aber in der Grenzsituation lernte ich sie zu leben. Für die willensstarken Hände der eigenen Tat und Schaffenskraft gibt es im Reich Gottes nichts zu tun. Das Sprichwort selbst ist der Mann, schlägt der Wahrheit des Glaubens ins Gesicht. Deshalb lasst uns unsere Hände in den Schoß legen, so anrüchig das auch klingt. Christen haben keine Hände mehr, auch keine Füße, Augen und was es sonst noch gibt. Christen gehören Christus und er ist alles in allem. Nach meiner Erfahrung ist dies die wirkungsvollste Entspannung, die es gibt. Auch an jedem Morgen begann ich ruhig zu werden bei dem Gedanken, dass nicht ich für meine Zukunft verantwortlich sein, sondern Christus. Ich habe mein Leben nicht mit seiner Hilfe zu meistern, sondern er meistert es, wenn ich ihm vertraue und in ihm bleibe. Das ist Glaube. Es war wie bei einem Seminar, nur viel eindringlicher. Ich war der einzige Schüler, meinen Lehrer bekam ich niemals zu Gesicht. Was er mich lehrte, war nicht neu, aber es traf mein Herz. Begonnen hatte es mit der Bitte um geöffnete Augen für die geistliche Wirklichkeit. Mit der Zeit wurde diese Bitte konkreter. Sie ließ sich in drei Bitten gliedern, die ich Gott auf meinen Spaziergängen immer und immer wieder vortrug. Ich bat um einen inneren Blick für Jesus und um mehr Liebe zu ihm. Ich bat zweitens um eine größere Empfindsamkeit für das Reden des Heiligen Geistes. Und drittens wünschte ich mir, dass mein Leben Wirkungen der Kraft Gottes aufweist und zu einem Segen für andere wird. Diese dritte Bitte wünsche ich mir für mich selber. Währenddessen lehrte mich Gott Schritt für Schritt, worauf es ihm in meinem Leben ankommt. Ich sollte ihm wirklich gehören. Er wollte alles in allem sein. Und bei all dem sollte ich mich nicht mühsam abstrampeln, sondern seinem Handeln vertrauen. Klar, dass mir dabei die Bedenken kamen. Ist diese Passivität richtig? Sollten Christen nicht viel aktiver werden? Hat Jesus seine Leute nicht geradezu in Bewegung gesetzt? Sagte er nicht, handelt, bis dass ich wiederkomme? So paradox es klingt, ich plädiere gar nicht für die Passivität der christlichen Gemeinde. Aber es gibt so viel tödlichen Aktivismus der Christen. Und solange wir damit nicht aufhören, können wir nicht wirklich für Gott aktiv sein. Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal sorgfältig bewusst machen, was die Existenz eines Christen ausmacht. Ein Christ ist nicht dadurch Christ, dass er ein christliches Programm akzeptiert und befolgt. Christ ist er, weil mit Christus gestorben und auferweckt worden ist. Vor fast 2000 Jahren hing ein Mann an einem Kreuz in Palästina, der dort für die Schuld der ganzen Welt starb. Paulus schreibt, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. Für uns Menschen war der Graben der Sünde unüberbrückbar. Wer den versöhnenden Tod von Jesus Christus für sich persönlich in Anspruch nimmt, gehört zur Familie Gottes. Er ist eine neue Schöpfung und damit Kind Gottes. Was genau das heißt, schreibt Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Ebenso haben wir durch seine Auferweckung eine neue Existenz gewonnen, über die der Tod keine Macht mehr besitzt. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören Christus. Er ist unser Eigentümer. Wir haben uns schon bewusst gemacht, dass dies viel mehr bedeutet, als weithin angenommen wird. Jesus Christus ist nicht der Chef, der am Abend kommt, um zu kontrollieren, was seine Angestellten während des Tages geleistet haben. Durch seinen Geist wohnt er in uns und gibt uns seine Kraft. Da wir aufgrund seiner Auferstehung geistliches Leben haben, ist es auch seine Lebenskraft, die in uns wirkt. In Römer 6, Vers 5 heißt es, wenn wir mit dem Abbild seines Todes zusammengewachsen sind. Wörtlich steht da, eingepfropft in seinen Tod. Wir sind also in einer Weise mit Jesus Christus verbunden, wie sie enger nicht sein könnte. Das meint das Neue Testament, wenn es schreibt, dass Christen in Christus sind. Nur auf dieser Basis können und sollen wir aktiv werden. Aber leider mühen sich so viele Christen mit ihren Aktivitäten neben dieser Basis ab. Sie haben eindeutig mit Christus begonnen, aber sie verwirklichen ihr Christsein nicht in ihm. Ich denke, es war Watchman Nee, der dies während einer Predigt seinen Hörern auf folgende Weise veranschaulicht hat. Er legte ein Manuskriptblatt in seine Bibel, schlug sie zu und sagte, alles, was jetzt mit dieser Bibel geschieht, geschieht auch mit dem Blatt. Wenn ich die Bibel hinlege, lege ich damit auch das Blatt hin. Wenn ich sie aufhebe, hebe ich auch das Blatt auf. Ich muss das Blatt also nicht extra bewegen. Es ist untrennbar mit der Bibel verbunden. Es gibt nur eine Voraussetzung. Das Blatt muss in der Bibel bleiben. Als ich in der Stille über diesen Punkt nachdachte, fiel mir eine Stelle aus dem Kolosserbrief ein. Dort schreibt Paulus, wenn ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Noch deutlicher wird es in Galater 3, Vers 3. Mit Gottes Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun durch eigene Kraft vollenden? Sorgfältig ging ich in Gedanken meine Arbeitsbereiche durch. Vielleicht warnst du mich jetzt vor einer extremen Position. Du sagst, warum soll ich nicht meine Gaben und Fähigkeiten einsetzen? Habe ich diese Möglichkeiten nicht von Gott? Entspricht es nicht meiner Verantwortung, sie zu gebrauchen? Doch, aber in Christus zu gebrauchen. Wenn ich in Christus bin, ist meine Kraft nicht mehr meine Kraft, sondern seine. Dann gehört mein Denken nicht mehr mir, sondern ihm. Wie das in der Praxis aussieht, fragst du? Ich werde dir erzählen, was Jesus mir für mein persönliches Leben gezeigt hat. Wenn ich meinen Tag beginne, gebe ich mich in seine Hand. Ich sage ihm, Herr, du weißt, was heute auf mich zukommt. Du kennst die Korrespondenz, die ich heute zu erledigen habe. Lenke meine Gedanken dabei. Du kennst auch das Gespräch heute Nachmittag. Nimm es in deine Hand. Gebrauche mich auch während der Predigt am Abend. Ich bitte dich, dass du mich heute ganz und gar übernimmst. Auch während des Tages mache ich mir hin und wieder bewusst, dass nicht ich es bin, der die Aufgaben mit der Hilfe Gottes bewältigt, sondern dass Jesus Christus es ist, dem ich gehöre und der mich gebraucht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die morgendliche Stille mit Jesus sehr schnell zu einer geistlichen Insel werden kann, die mit dem übrigen Tagesprogramm wenig zu tun hat. Dabei geht es doch gerade um diese ganzheitliche Glaubenshaltung im normalen Tagesgeschehen. Nach meiner Erfahrung handelt es sich bei dem, was ich bisher gesagt habe, um einen Wachstumsprozess, der wohl erst in der neuen Welt Gottes ein Ende finden wird. Auch nach meiner Zeit in Holland habe ich die Sache nicht ein für alle Mal im Griff. Aber die geistliche Prägung ist eindeutig und die Aktionen, die auf dieser Basis entstehen, sind von anderer Art als das, was mich vorher nervös und mutlos gemacht hat. Francis Schaeffer gebraucht in diesem Zusammenhang den Begriff aktive Passivität des Glaubens. Den Begriff habe ich im ersten Moment überhaupt nicht verstanden. Wir benötigen heute nichts so dringend wie eine solche Haltung, die vertrauensvoll in Gott ruht und sich ihm überlässt. Nach meiner Erfahrung ist dies keine Friedhofsruhe, sondern der Boden, auf dem Gott Frucht wachsen lässt. Menschen, die hierin verwurzelt sind, werden die beste Entfaltung ihrer Gaben und Möglichkeiten erleben. Gott wird ihr Denken, Fühlen, Reden und Handeln zu seinem Werkzeug machen. Hier sitzt die Keimzelle allen geistlichen Lebens. Weil der Satan das weiß, versucht er, diesen Boden zu zerstören. Er treibt uns zu Aktionen an, die zwar viel Staub aufwirbeln, aber letztlich keine Frucht bringen. Jesus ist unsere Seelsorge. Er kennt diese Gefahr, deshalb sagt er, bleibt in mir. Es gibt keinen anderen Weg, um geistliche Frucht wachsen zu lassen. Weil diese Lektion Gottes bei mir so gründlich ausfiel, nehme ich mir auch hier so viel Zeit dafür. Und wer noch immer meint, ich übertreibe damit, sollte sich einmal fragen, was Jesus mit dem Bild vom Weinstock und den Reben eigentlich sagt. Der Rebzweig entfaltet keine Eigeninitiative. Er ist fest mit dem Weinstock verbunden und hat keine andere Aufgabe, als den Lebenssaft an die Trauben weiterzugeben. Damit ist er für die Frucht außerordentlich aktiv. Aber diese Aktivität ist nur möglich aufgrund seiner passiven Verbindung mit dem Weinstock. Auch hier begegnet uns diese aktive Passivität, von der Francis Schaeffer sprach. Glaubst du ernsthaft, dass Jesus ein Bild gebraucht, das den Kern der Sache nicht trifft? Ich jedenfalls möchte bei niemandem eher Rat holen, als bei dem Herrn, der mein bester Lehrer ist und der mich während der Zeit in Holland besonders intensiv unterwiesen hat. Für mich ist dieses kleine Buch eine sehr große Hilfe. Und deswegen verstehe ich auch einiges, was in diesem Buch der 40 Tage steht, wesentlich besser. Ja. Wenn wir diesem Gott und wenn wir richtig liegen, sagt er das fast in der ganzen Bibel. Übergebt das doch mir. Ich sorge doch für euch. Ich mache es schon deshalb, damit ihr gar nicht die Ausrede habt. Ich bin der Beste. Das lässt sich alles sehr leicht sagen. Aber wir wissen alle, dass das so leicht nicht umzusetzen ist. In den Andachten dieser 40 Tage sind ein paar Dinge, die mich also sagenhaft bewegt haben, weil ich so noch nie gedacht habe. Aber ich fühle, dass der alte Mensch sehr gut schwimmen kann. Und wie er hier sagt, das Ganze ist ein Wachstumsprozess. Und den würde ich gerne annehmen. Denn das, was ich hier gelesen habe und was ich in den Andachten des 40-Tage-Buches lese, erscheint mir so sinnvoll, dass ich das gerne übernehmen möchte. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Es ist ziemlich lang geworden, aber mir war wichtig, den Gedanken, dass wir nicht die Herren sind, sondern dass wir Christus gehören und aus ihm diese Dinge überhaupt nur tun können. An sich hatte ich einen Text aus Apostelgeschichte 17 mir herausgesucht. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. In ihm leben, wegen und sind wir. Ich hoffe, wir begreifen das, dass der Geist Gottes uns das klar macht. Amen.